Seid, das fängt ja schon schwungvoll an heute Morgen, so soll es eigentlich auch sein, dass man gleich mal in Bewegung kommt am Sonntagmorgen. Schön, dass ihr wieder gekommen seid und ich hoffe, dass noch einige unterwegs sind und noch dazukommen, die wieder irgendwo in der Stadt stecken geblieben sind an Baustellen. Ja, ich möchte zu Anfang beten. Herr Jesus, hab Dank, dass wir heute Morgen wieder hier sein dürfen. Du bist in unserer Mitte. Dein Heiliger Geist ist hier und du möchtest uns heute Morgen erquicken durch deinen Geist, durch dein Wort, durch alles, was heute Morgen geschieht. Wir wollen es wieder auch heute in deine Hand legen und dich bitten, dass du niemanden ungesegnet wieder hinausgehen lässt, Herr, dass du auch bei denen bist, die heute Morgen nicht hier sind, nicht hier sein können. Du weißt, wo sie sind. Wer krank ist, wer verreist ist, wer verhindert ist heute. Ja, wir wollen es in deine Hände legen und dich bitten, dass du jeden aufrichtest, der es heute Morgen braucht, Herr. Danke für deine Liebe heute Morgen. Danke, dass du immer noch derselbe bist, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Amen.
Amen.
Dann haben wir jetzt ein anderer Bericht. Es geht um Linda. Der ein oder andere hat es vielleicht schon gehört, Linda ist gestürzt im Bus und hat sich den Oberschenkel gebrochen und ist im Krankenhaus, bitte. Ja, sowas. Weiß nicht, ob das der Hals ist, aber über dem Knie. Und sie bittet natürlich um Gebet. Wir wissen nicht, ob sie schon operiert ist oder nicht. Aber das wird natürlich auch wieder bedeuten, dass sie einige Wochen ausfallen wird. Und dann Jürgen sollte eigentlich heute Morgen hier sein und die Einleitung machen. Ich habe keinen Kontakt zu ihm bekommen. Ich weiß nicht, wo er ist. Wir wissen, dass er vor ein paar Wochen sich krank gemeldet hatte. Lass uns für Linda und für Jürgen als erstes beten. Ja, ich hatte es eben schon gesagt im Frühgebet. Das Thema Dank, Danken, dankbar sein, schwirrt schon den ganzen Morgen bei mir rum und auch gestern Abend, als ich die vorsichtshalber die Einleitung gemacht habe, weil ich nicht wusste, ob Jürgen kommt. Wisst ihr eigentlich, warum ich hier immer herkomme in die Gemeinde? Weil ich von Herzen dankbar bin, was Gott in meinem Leben getan hat. Das ist mein Motor, der mich jeden Morgen aus dem Bett kriegt und das zu tun, was Gott mir anvertraut. Und so sollte es uns eigentlich allen gehen. Im Epheserbrief 5, Vers 20 lesen wir ja, sagt Gott dem Vater alle Zeit und für alles. Das gilt also nicht nur für Erntedank, das gilt für jeden Tag. Und im 1. Thessalonicher Brief schreibt Paulus, seid dankbar in allen Dingen. Aber das ist ja leichter gesagt als getan. Ne? Wie oft vergessen wir im Laufe des Tages die Dankbarkeit? Ich habe eine kleine Geschichte gelesen. Das ist die Geschichte von den drei Eicheln und den drei Kastanien. Damit man diese Geschichte nicht wieder so schnell vergisst, sollte man sich eigentlich ein kleines Hilfsmittel angewöhnen. Man stecke sich in die Jackentaschen drei kleine Eicheln, Nüsse oder kleine Kastanien. Jetzt in der Herbstzeit bei einer Wanderung finden wir sie ja überall. Diese drei kleinen Eicheln in der Tasche sollen uns daran erinnern, für mindestens drei kleine Dinge im Laufe des Tages dankbar zu sein. Für jede Dankbarkeit wandert eine Eichel oder Nuss von der linken in die rechte Jackentasche. Am Ende des Tages sind sie immer alle in der rechten Tasche und mir würden noch viele andere dazu einfallen. An die Dankbarkeit erinnert man auch gut, wenn man drei Eicheln oder Kastanien an gut sichtbaren Orten zu Hause oder am Arbeitsplatz hinlegt. Inzwischen ist es mir zu einer Gewohnheit geworden, für die kleinen Dinge im Leben dankbar zu sein. Das macht das Leben froher, sinnvoller und befreit uns auch von so mancher Last. Wenn ich jetzt die drei Nüsse oder Eicheln nur in der Hand spüren würde, wäre ich schon dankbar. Dankbarkeit kann man also wirklich einüben. Alle Zeit, alle Wege, so wie es in unserem Bibelwort heißt. Versuchen wir es doch. Wir werden erfreut und erstaunt sein. Amen.
Ja, ich möchte noch mal, bevor ich das Wort verkündigen tue, noch mal beten. Herr Jesus, danke, Herr, dass wir so einen gnädigen Gott haben, wie du es bist, Herr. Und danke für dein Wort, für dein Evangelium, Herr. Danke, dass du rettest, Herr Jesus, und dass dein Geist immer noch derselbe ist, der in deine Gemeinde und am jeden Einzelnen wirkt, Herr Jesus. Und so danke ich dir, Herr Jesus, dass du mir jetzt durch die Kraft deines Heiligen Geistes Freiheit gibst, das zu predigen, was du mir aufs Herz gelegt hast, und jeden Einzelnen meiner Geschwister durch die Kraft deines Heiligen Geistes geöffnete Herzensohren zu schenken, was du einem jeden persönlich zu sagen hast. Und dafür danke ich dir, Herr, und preise ich dich. Amen.
Amen.
Amen. Wir haben ja in die Gebete, ist ja das immer wieder vorgekommen und gehört, dass wir von Gottes Botschaft, das Evangelium für Menschen, dass wir beten, dass sie errettet werden. Und das Evangelium, das muss Jesus Christus in unserer Mitte immer wieder da sein. Das ist mein Anliegen auch immer wieder, Gottes Gnade, Jesus Christus in unserer Mitte zu verkündigen. Und ich möchte nichts anderes haben, wie wirklich alleine Gottes Liebe, Gottes Gnade und Jesus Christus zu verkündigen. Amen. Amen. Wir sind Gemeinde Jesu, wir sind seine Braut und er soll in unserer Mitte erhoben werden. Amen. Ich bin auch von letzten Sonntag ein wenig inspiriert worden, wo auch Rolf davon erzählt hat, von einer ältere Dame, glaube ich, war es, die Jesus nochmal um Vergebung gebittet hat, worüber sie eigentlich schon Buße getan hat und sie so im Innerlichen empfunden hat, dass Gott ihr gesagt hat, er weiß gar nicht, wovon sie redet. Und das hat mich erinnert an meine Zeit, wie ich junger Christ gewesen bin und auch immer wieder in dieselbe Sünde gefallen bin und ich dann Buße getan habe und zu Gott gebetet habe und gesagt habe, bitte vergib mir, schon wieder habe ich dieselbe Sünde getan. Und der Geist Gottes hat zu mir geredet und hat gesagt, ich vergib dir deine Sünde, aber ich verstehe nicht, was du mit wieder meinst. Und ich habe gesagt, ja, wieder dieselbe Sünde. Und der Geist Gottes hat zu mir geredet und hat gesagt, ich verstehe nicht, was du immer mit wieder meinst. Ich habe dir deine Sünde vergeben. Mit wieder verstehe ich nicht, wovon du redest. Und dann ist es mir auch klar geworden im Sinn, der Geist Gottes mich daran erinnert, dass wenn wir unsere Sünden bekennen, dass er treu und gerecht ist und von aller Ungerechtigkeit reinigt. Amen.
Amen.
Gott, wenn vergibt, vergibt er und es ist weg. Er sagt nicht schon wieder, sondern erinnert sich nicht daran, dass du da gesündigt hast, wenn es auch dieselbe Sünde gewesen ist. Wenn wir auch immer wieder von unserem Naturell, von unserer vielleicht auch Gebundenheiten immer wieder in dasselbe Loch reinfallen, immer wieder dieselbe Sünde tun, dann sei dir gewiss, wenn du darüber Buße getan hast, dass Gott sich daran nicht erinnert, dass du vormals schon mit dieselbe Sünde vor ihn gekommen bist, sondern sie ist weg gewesen. Wir, wenn wir zu ihm kommen, wir kommen, wenn wir an diesem Punkt gesündigt haben und schauen nicht zurück. Amen. Wenn es Gott nicht tut, dann sollten wir es auch nicht tun. Und das müssen wir lernen, dieses Denken müssen wir lernen von der Bibel her. Das haben wir nicht von Natur aus. Und ich kam mir in dem Fall oft so abgebrüht vor. Ich sollte einfach jetzt glauben, dass meine Sünde vergeben ist und sollte mich frei und freudig fühlen. Und mein Gewissen innerlich war aber, ich konnte mir das selber irgendwie nicht verzeihen. Aber das ist nicht das, was Gott will. Gott will, wenn wir vor ihn kommen und aufrichtig Buße tun, dass wir uns darüber freuen, dass uns vergeben worden ist. Und dass wir ihm danken dafür. Wo drin kriegt er denn mehr Lob? dass wir länger auf dem Boden krabbeln über eine Sünde, über die wir lange schon Vergebung bekommen haben, oder dass wir widerstehen als die, die Vergebung bekommen haben, und Gott loben und preisen und ihm dankbar sein? Versteht ihr? Auch ist mir von Gerd Janocher der Satz hängen geblieben, dass unsere Sünden vergeben sind. Die vergangenen, die gegenwärtigen und die zukünftigen. Und als junger Christ habe ich das gerne im Glauben angenommen. Aber ich habe es nicht so in die Bibel gefunden, dass meine Sünden, die vergangenen, die gegenwärtigen und die zukünftigen, vergeben sind. Das konnte ich so in die Bibel nicht finden. Und ich habe mich auf den Weg gemacht und wollte verstehen, wie kommt man auf so eine Aussage, die so in die Bibel nicht innen steht. Und wir haben ja und reden ja auch von den dreieinigen Gott, richtig? Steht der auch in die Bibel so in, dieses Zitat? Nein, steht er nicht so innen, sondern von Wort Gottes her kennen wir, sehen den dreieinigen Gott. Aber es steht nicht wortwörtlich, dieses Zitat, in die Bibel so innen. Genauso wenig steht es, dass unsere Sünden vergeben sind, die vergangenen, die gegenwärtigen und zukünftigen. Wir müssen sie in der Bibel her forschen und sehen, wie kommt man auf so ein Zitat. Genauso wenig kommt man die Souveränität Gottes. Diesen Satz, dieses Wort wirst du nicht in die Bibel finden. Und trotzdem ist davon geredet worden. Und ich habe es nicht verstanden. Wie kommt man auf sowas? Und dann liest man die Bibel. Zum Beispiel Jesaja 46, die Verse 9 bis 10. Gedenke des Früheren von der Urzeit her, dass ich Gott bin und sonst keiner. Ein Gott, dem keiner zu vergleichen ist, der sich von Anfang an das Ende verkündet und von Alters her, was noch nicht geschehen ist. Der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, führe ich aus. Die Souveränität Gottes betont, dass alles, was geschieht, letztendlich unter seiner Kontrolle steht und dass er in seiner Weisheit und Allmacht handelt. Das alles musste ich verstehen, musste ich mich erarbeiten, mit solchen Zitaten, mit solchen Worten umzugehen. Wo drin sind die begründet? Wie kommt man auf sowas? Und dann habe ich das entdeckt. Und das Beste ist ja, wenn solche Zitate, die eine starke Aussage haben, wenn sie vom Wort Gottes her in unseren Herzen geprägt sind, dass wir nicht nur ein Vers, ein Zitat haben, sondern dass diese Aussage wirklich aus dem Wort Gottes in unseren Herzen geprägt ist und davon unsere Kraft kriegen. Und auf die Souveränität, das ist nicht mein Thema heute, das ist nur, um euch mal zu zeigen, wie sowas zustande kommt, wenn ein Wort fallen tut, eine Aussage fallen tut, die in die Bibel her so nicht innen steht, aber vom Texte her man es so verstehen und sehen kann. Und genauso gibt es einen Text, dass unsere vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Sünden vergeben sind, die finden wir in Hebräertext. Wenn Rolf heute von Dankbarkeit gesprochen hat, dann kann ich mir das ganz gut vorstellen, so wie der Heilige Geist an mein Herzen gewirkt hat für die Predigt heute, so hat er an sein Herzen gewirkt. Und dieser Text, den ich euch heute vorlesen tut, der wirkt diese Dankbarkeit in unseren Herzen wirklich. Weil wenn wir diesen Text wirklich durchlesen und verstehen, wirkt es volle Dankbarkeit in unseren Herzen. Wir feiern heute Abend mal. In die Vorbereitung habe ich noch nicht gewusst gehabt, dass Abendmahl ist. Ich habe eigentlich mit nächste Woche gerechnet, dass Abendmahl ist. Und irgendwann hat mir Rolf eine Nachricht geschickt, SMS glaube ich, dass wir heute auch Abendmahl haben. Und siehe da, wunderbar, ich habe gewusst gehabt, ich bin im heiligen Fluss, im Fluss des Heiligen Geistes, das für die Vorbereitung, das Wort, was wirklich für heute auch dran ist. Und Gott gebe mir Gnade, dass ich das auch durch den Geist Gottes auch vermitteln kann, was dieser Text auch wirklich sagen tut. In die Vorbereitung für diesen Text, das hat ja nicht aufgehört. Du tauchst da rein, du kommst von einem Segen zum anderen Segen. Da tut sich ja regelrecht was auf, da wird ja eins segensreicher und schöner wie das andere. Du weißt ja am Ende dann gar nicht, wie willst du das die Geschwister beibringen? Da ist so ein Segen in den allen in, Christus und seine Gnade, Gott, was er uns geschenkt hat, da bist du so gesegnet, da hast du so viel Freude im Herzen, da geht es dir gut. Und das brauchen wir, wenn unser Herz vom Wort Gottes und vom Geist gestärkt ist. Das ist das Allerwichtigste. Die prophetische Gabe haben wir ja durch Armando, war ja richtig gewesen, der Name, haben wir ja viel gelernt. Aber wisst ihr, wir haben ein prophetisches Wort, das zuverlässiger ist, als aus jedes Menschen sein Mund was kommen kann, nämlich das Wort Gottes. Nichts ist zuverlässiger, nichts ist klarer wie das Wort Gottes selbst. Amen. Wer prophetisch für sein Herzen was braucht, das Reden Gottes, wo er wirklich drin fest sein kann, wo er drauf stehen kann, dann nicht, weil Armando durch den Geist Gottes geredet hat, Rolf vielleicht durch den Geist Gottes oder Luciano oder Reinhard, sondern weil Gott selbst durch sein Wort geredet hat. Das ist das festeste Fundament, das wir haben können. Nicht gegen prophetische Rede, das sind geistliche Gaben, die in die Gemeinde hineingehören. Aber wir dürfen uns nicht auf Brüder und Schwestern verlassen, dass der Geist Gottes zu uns reden kann, sondern wir müssen uns auf das Wort Gottes, auf die Heilige Schrift selber verlassen, dass Gott zu uns redet. Amen. Lasst uns zusammen den Text anschauen, den ich für uns heute habe, nämlich Hebräerbrief Kapitel 10. Und ich lese heute aus der Genfer Übersetzung, weil es von Verständnis her, wenn wir jetzt die Elberfelder lesen würden, ich würde bei jedem Vers erstmal stehen bleiben müssen, um ein bisschen Klarheit reinzubringen. Und die Genfer Übersetzung, die übersetzt es in dem Fall treu, aber in einem guten Deutsch, das jeder verstehen kann. Und da heißt es ab Vers 1, das Gesetz also lässt nur ein Schattenbild der künftigen Güter erkennen, mit deren wahren Gestalt. Mit seinen Jahr für Jahr dargebrachten und immer wieder gleichen Opfer kann es die, die vor Gott treten, niemals völlig von ihrer Schuld befreien. Wenn es anders wäre, hätte man dann nicht schon längst aufgehört zu opfern? Denn der Opfernde wäre ja mit einem einzigen Opfer für immer rein und seine Sünden würden sein Gewissen nicht länger belasten. Tatsache jedoch ist, dass die Menschen durch die Opfer alljährlich wieder neu an ihre Sünden erinnert werden. Das Blut von Stieren und Böcken ist eben nicht imstande, Sünden wegzunehmen. Darum hat Christus, als er in der Welt kam, gesagt, Opfer und Gaben willst du nicht, stattdessen hast du mir einen Leib gegeben. An Brandopfern und Sündopfern hast du kein Gefallen. Da habe ich gesagt, hier bin ich, ich weiß, dass in der Schrift von mir die Rede ist, ich bin gekommen, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Christus sagt also zunächst, Opfer und Gaben Brandopfer und Sündopfer willst du nicht. Du hast kein Gefallen daran. Er sagt das wohlgemerkt von den Opfern, die das Gesetz vorschreibt. Dann aber fährt er fort. Hier bin ich. Ich bin gekommen, um deinen Willen zu tun. Das bedeutet nichts anderes, als dass er die alte Ordnung aufhebt, um eine neue in Kraft zu setzen. Und weil Jesus Christus den Willen Gottes erfüllt und seinen eigenen Leib als Opfer dargebracht hat, sind wir jetzt ein für allemal geheiligt. Jeder andere Priester steht Tag für Tag am Altar, um seinen Dienst zu verrichten und bringt unzählige Male die gleichen Opfer dar, die doch niemals imstande sind, Sünden wegzunehmen. Christus dagegen hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, für immer auf den Ehrenplatz an Gottes rechte Seite gesetzt und wartet seither darauf, dass seine Feinde zum Schemel für seine Füße gemacht werden. Denn mit diesem einen Opfer hat er alle, die sich von ihm heiligen lassen, völlig und für immer von ihrer Schuld befreit. Das bestätigt uns auch der Heilige Geist. In der Schrift heißt es nämlich zunächst, der zukünftige Bund, den ich mit ihnen schließen werde, wird so aussehen. Ich werde, sagt der Herr, meine Gesetze in ihr Herz legen und ich werde sie ihr Innerstes schreiben. Und dann heißt es weiter, ich werde nie mehr an ihre Sünden und an ihren Ungehorsam gegenüber meinen Geboten denken. Wo aber die Sünden vergeben sind, da ist kein weiteres Opfer dafür nötig. Ein langer Text, aber ein wunderbarer Text, wunderbare Verse, die man sich wirklich zu Genüge tun muss, weil es im Herzen wirklich befreien tut. Wir haben im Verse 1 bis 3, das Gesetz lässt also nur ein Schattenbild der künftigen Güter erkennen, nicht deren wahren Gestalt. Mit seinen Jahr für Jahr dargebrachten und immer wieder gleichen Opfer kann es die, die vor Gott treten, niemals völlig von ihrer Schuld befreien. Wenn es anders wäre, hätte man dann nicht schon längst aufgehört zu opfern? Denn der Opfernde wäre ja mit einem einzigen Opfer für immer rein und seine Sünden würden sein Gewissen nicht länger belasten. Tatsache jedoch ist, dass die Menschen durch die Opfer alljährlich wieder neu an ihre Sünden erinnert werden. Hier sagt der Text, dass es geht ja um den Hebräerbrief, in diesem Fall um die Opfer alttestamentlich, die dargebracht werden mussten zur Vergebung des Volkes für Schuld und für Sünde. Und hier in die Verse 10, in Kapitel 10 von 1 bis 3, sagt der Schreiber, dass diese Priesterschaft, der jedes Jahr alljährlich in das Allerheiligste hineingegangen ist, um für das Volk Sühnung zu erwirken, dass dieses Opfersystem, das es alljährlich stattgefunden hat, dass es dadurch sichtbar gewesen ist, dass die Sünden nie weg gewesen sind. Das heißt, die sind in dieses Jahr reingegangen, der Hohenpriester ist in das Allerheiligste hineingegangen, hat das Blut von Becken und Stiere, die Bundeslade besprengt und hat Vergebung für das Volk gesühnt. Aber wie er rausgegangen ist, war er eigentlich schon in die Vorbereitung fürs nächste Jahr. Dieses Opfersystem ist Jahr für Jahr gekommen und hat angezeigt, dass diese Sünden nie weggenommen worden sind, sondern sie nur bedeckt gewesen sind, dass Gott diese Sünden nicht sieht. Versteht ihr das? Wodurch? Durch Glauben. Durch Glauben hat es Gott geschenkt, dass er nicht auf unsere Sünden geschaut hat, sondern dass er auf das Opfer geschaut hat. Aber die Sünden waren nach wie vor da. Die haben nie aufgehört. An das Volk haben sie regelrecht geklebt. Sie waren nicht davon befreit. Könnt ihr so weit mitgehen? Das sagt hier ganz klar der Text, dass durch dieses Opfersystem immer wieder angezeigt ist, ja, Sühnung ist erwirkt, aber die Sünde ist nicht weg. Er wird wiederkommen müssen und für dich Sühnung erwirken müssen, dass ich nicht auf dich und deinen sündigen Zustand schauen tue. Und dass du durch Glauben zu diesem Ort gekommen bist und dich dazu gestellt und untergestellt hast, habe ich die Sünde nicht in dein Leben gesehen, sondern das Opfer und den Glauben. Können wir so weit mitgehen? Haben wir das verstanden? Da heißt es dann weiter, Verse 4 und 5, das Blut von Stieren und Böcken ist eben nicht imstande, Sünden wegzunehmen. Darum hat Christus, als in der Welt kam, gesagt, Opfer und Gaben willst du nicht, stattdessen hast du mir einen Leib gegeben. Und Vers 6 und 7, am Brandopfer, Sündopfer hast du kein Gefallen. Da habe ich gesagt, hier bin ich, ich weiß, dass in der Schrift von mir die Rede ist, ich bin gekommen, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Und Vers 8, da heißt es dann, Christus sagt also zunächst, Opfer und Gaben, Brandopfer, Sündopfer, willst du nicht. Du hast keinen Gefallen daran. Er sagt das wohlgemerkt von den Opfern, die das Gesetz vorschreibt. Menschen haben durch Gesetz, durch Vorschrift diese Opfer dargebracht. Aber das hat nichts mit ihrer Haltung im Herzen zu tun gehabt. Die Menschen haben in ihren Herzen gegenüber Gott waren sie verhärtet gewesen. Gegenüber Gott haben sie gar nicht wirklich Buße getan, sondern nur den Anschein zu wahren, um vom Volk nicht schief angeschaut zu werden, haben sie sich dazugestellt und an diesem Opfersystem teilgenommen, obwohl im Herzen weit von Gott entfernt gewesen sind. Deswegen hat Gott gesagt, an diese Brandopfer und Schlachtopfer hat er kein Gefallen. Was nützt es dir, wenn du ein Opfer darbringst und das Herz selber davon weit entfernt ist? Gott will keine Opfer von uns. Was soll er mit den Opfern? Es hat was mit dir und mit mir, mit das Herzen gegenüber Gott zu tun. Versteht ihr das? Das will er damit sagen. Und weiter heißt es dann in Vers 10, und weil Jesus Christus den Willen Gottes erfüllt und seinen eigenen Leib als Opfer dargebracht hat, sind wir jetzt ein für alle Mal geheiligt. Vers 11, jeder andere Priester steht Tag für Tag am Altar, um seinen Dienst zu verrichten und bringt unzählige Male die gleichen Opfer dar, die doch niemals imstande sind, Sünde wegzunehmen. Also er sagt, der Priester, der muss ständig da sein, der muss ständig die Opfer für euch darbringen, weil sie die Sünden nicht wegbringen können. Der kommt da gar nicht raus. Der muss ständig innen sein, weil die Sünde ständig auf euer Leben ist, nie wirklich weggenommen. Deswegen muss der Priester Tag für Tag diesen Priesterdienst in dieses Heiligtum tun. Und weiter heißt es dann, in Vers 12, Christus dagegen hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, für immer auf den Ehrenplatz an Gottes rechte Seite gesetzt und wartet seit daher darauf, dass seine Feinde zum Schemel seiner Füße gemacht werden. Denn mit diesem einen Opfer hat er alle, die sich von ihm heiligen lassen, völlig und für immer von ihrer Schuld befreit. In diesem Heiligtum gab es keinen Stuhl. Auch dieser Salomonische Tempel, da gab es keinen Stuhl für den Hohenpriester. Warum? Weil sein Dienst nie fertig gewesen ist. Er musste ständig immer diese Opfer bringen, weil das Volk von dieser Sünde behaftet war. Von Christus heißt es, dass er einmal in dieses Opfer sich gegeben hat. Einmal dieses Opfer hingelegt hat. Und nach diesem Opfer hat er sich gesetzt zur Rechten Gottes. Das zeigt an, er muss nie wieder für uns irgendwelche Opfer für uns bringen, weil er all unsere Sünden, die vergangenen, die gegenwärtigen und die zukünftigen, dadurch, dass er nicht nochmal opfern muss, zeigt er an, dass deine zukünftigen Sünden in den einen Opfer mit innen ist. Versteht ihr das? Wir haben gesehen, der Priester alljährlich, täglich, das da reingehen musste, Jesus einmal und danach war vorbei und ist es vorbei. Ist das nicht wunderbar, das zu wissen, dass Christus ein für alle Mal uns von unseren Sünden nicht nur bedeckt hat, sondern uns davon befreit hat? Das ist ein riesengroßer Unterschied. Wir sind frei von Sünde. Wir sind nicht mehr unter die Herrschaft von Sünde. Christus ist der, mit seinem Geist in unserem Leben herrscht und nicht mehr der Sünde. Amen. Das müssen wir verstehen, dass wir von dieser Sünde vollkommen befreit sind. Da heißt es in Vers 15, das bestätigt uns auch der Heilige Geist. In der Schrift heißt es nämlich zunächst, der zukünftige Bund, den ich mit ihnen schließen werde, wird so aussehen. Ich werde, sagt der Herr, meine Gesetze in ihr Herz legen und ich werde sie in ihr Innerstes schreiben. Und dann heißt es weiter, ich werde nie mehr an ihre Sünden und an ihren Ungehorsam gegenüber meinen Geboten denken. Was für ein wundervolles Wort, was für ein wundervollen Bund haben wir der Gnade in unserem Leben. Aber wir feiern heute Abendmahl und dieses Abendmahl erinnert uns an diesen neuen Bund, den wir durch Jesus Christus haben. Wisst ihr, wir machen nicht Mose Gesetz 2.0, sondern wir haben durch Jesus Gnade und Wahrheit, wir leben in einem neuen Bund. Es ist nicht so, dass wir jetzt wiedergeboren sind und den Geist Gottes bekommen haben und jetzt können wir das Gesetz erfüllen. Jetzt können wir, brauchen wir nicht mehr lügen, jetzt brauchen wir nicht mehr stehlen, jetzt hilft uns der Geist Gottes, das zu überwinden und zu schaffen. Wenn wir diese Sicht haben, dann leben wir im Gesetz. Dann leben wir nicht Christusgemäß. Dann leben wir nicht in Gnade. Wenn das der neue Bund wäre, hätte Gott ihn nicht machen müssen, weil Gott im alten Bund genauso Menschen befähigt hat durch den Geist Gottes. Durch den Geist Gottes hat er im alten Bund bei Menschen gewirkt. Und er hätte genauso durch seinen Geist Menschen befähigen können, nicht zu lügen, nicht zu stehlen und all diese Dinge. Hätte er wirken können durch den Geist. Versteht ihr? Wir müssen ein Verständnis von neuen Bund bekommen. Und dieser neue Bund ist, dass das Gesetz geistlich in ein neues Herz hineingegeben worden ist. In deins und in meins. Wir sind wieder geborene Kinder Gottes. Wir sind eine neue Schöpfung. Völlig neu. Es ist völlig was anderes wie im Alten Testament. Aber im Heilsplan Gottes, das er vor Grundlegung der Welt für uns schon geplant hat. Wenn dieses alte Opfersystem in Hebräerbrief sagt, dass das alles Schattenbilder sind auf den, was uns durch Christus geschenkt ist und was jetzt neu geworden ist mit der Gemeinde Jesu. Ist das nicht wunderbar? Ich würde mich wünschen, ich kennt das mehr und mehr durch die Schrift verdeutlichen, dass es der Heilige Geist euch regelrecht vor die Augen malt, was uns geschenkt worden ist durch Jesus Christus. Das bringt Freiheit im Herzen, das bringt Freude im Herzen, das macht wirklich Freude, Menschen so eine Botschaft zu verkündigen, ewige Errettung. Ich will unbedingt diese Verse mit euch nochmal teilen. In Jeremia 31, wo dieser Bund verheißen ist, dass er diesen neuen Bund machen wird und dass er ihnen neue Herzen gibt und das Gesetz in ihren Sinn und in ihre Herzen schreibt und dass sie von Herzen diese Gebote dann auch halten. Ihr versteht, was ich meine aus dem Hebräerbrief, wovon geschrieben wird. Aber habt ihr schon mal die Verse danach gelesen, was da steht? Wir haben ja die Verse Jeremia 31, von 31 bis 34, da spricht er von neuen Bund. Aber wie ich die Verse 35 bis 37 gelesen habe, bin ich dermaßen gesegnet worden. Ich lese sie euch vor. Da heißt es, der Herr hat die Sonne an den Himmel gesetzt als Licht für den Tag. Er hat den Mond und die Sterne am Himmel in einer festen Ordnung festgesetzt als Lichter für die Nacht. Er wiegt das Meer auf, sodass die Wellen tosen. Sein Name lautet Herr, der Allmächtige. Und er spricht, so gewiss diese feste Ordnungen in der Natur bestehen, genauso gewiss sorge ich dafür, dass die Nachkommen Israels für alle Zeit mein Volk sein werden. Genauso wenig wie die Spannweite des Himmels ausgemessen werden kann und die Fundamente der Erde ermessen werden können, genauso wenig will ich die Nachkommen Israels verstoßen, trotz allem, was Israel getan hat. Ich, der Herr, habe gesprochen. Ist das nicht ein wunderbares Wort? Er sagt, das ganze Universum, wenn das zerfallen würde, erst dann wird er von seinem Volk loslassen. Wenn der Himmel, die tiefsten Erde gemessen werden könnten, erst dann will er von seinem Volk loslassen, obwohl sie sich gegen ihn versündigt haben. Und das kannst du heute Morgen für dich nehmen. Du hast diesen neuen Bund mit Christus bekommen. Und er sagt, du bist mein Kind geworden. Ich habe dich geheiligt, du bist mein Eigentum, ich liebe dich, ich habe mein Liebstes, mein Bestes für dich gegeben und ich werde dich niemals aufgeben. Mögen das Universum in sich zu fallen kennen, niemals würde ich von dich lassen, würde alles gemessen und ermessen kennen, niemals würde er von dich weggehen. Niemals. Das ist unser Gott, der sich so durch das Wort Gottes offenbart. Und an diesen Gott glauben wir. An diesen Gott, der sein Liebstes gegeben hat, dass wir unverdient Errettung bekommen haben. Diesen Gott, diesen liebe ich. Bitte?
Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles geben?
Amen. Amen. Das ist unser liebender Gott. Und das Abendmahl, an dem wir immer wieder daran erinnert werden sollen, dass wir unsere vergangenen Sünden vergeben sind. Und verzweifle nicht, wenn du gegenwärtig gesündigt hast. Weil dafür ist das Blut Jesu da, um dich davon zu reinigen. Und das Abendmahl feiern wir, um dich daran zu erinnern, dass du dich nicht verdammen sollst, weil du durch Christus Jesus Vergebung bekommen tust, weil du sein Kind bist und weil er dich davon reinigen und befreien will. Ist das nicht gut?
Amen.
Amen.